Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge des Audiocasts zu CC2TV. Wir schreiben heute die Folge Nummer 692. Und ich möchte gleich mal anfangen mit zwei Themen, die eigentlich gar nicht so zum Inhalt gehören. Erstmal bedanke ich mich. Ich bekomme immer noch sehr viele Genesungswünsche und Fragen zu mir und meiner Krankheit. Naja, es hat nicht alles so gut geklappt. Der Reparaturtrupp in Bad Soden war ein merkwürdiges Krankenhaus. Aber so langsam komme ich wieder in die Pötte, wie man auf gut Deutsch sagt. Auch wenn nicht jeder Tag gleich ist und wenn ich manchmal Schwierigkeiten habe. Das letzte Video, ich hoffe, man hat es mir nicht angemerkt, aber das ist mir extrem schwer gefallen. Und kommende Woche möchte ich schon wieder ein neues aufnehmen. Man weiß nie, ob irgendwann mal wieder was dazwischen kommt. Es ist besser, ein bisschen was auf Vorrat zu haben. Also nochmal herzlichen Dank dafür. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an einen alten Freund, aber mittlerweile auch Leidensgenossen im Tessin. Erwino, auch dir alles Gute. Du weißt ja, wie es mir geht, wenn du weißt, wie es dir geht. Ja, und dann habe ich etwas gesagt zur AfD beim letzten Mal. Da kam eigentlich, wie erwartet, jede Menge Resonanz darauf, wie ich sowas sagen könnte und so weiter. Und die Partei wird auch rechtsradikal und so. Ich habe doch ausdrücklich gesagt, es geht doch nicht um die Partei, es geht um die Menschen. Und wenn wir jetzt eine neue Regierung bekommen, dann hat diese Regierung, glaube ich, wirklich nur 4 Jahre lang die Chance, solche Tendenzen wieder aus unserem Volk herauszubekommen. Natürlich gibt es sicherlich bösartige Rechtsextreme, Kriminelle und sowas in der AfD, wahrscheinlich auch in anderen Parteien. Aber die Menschen, die diese Partei gewählt haben, die kann man doch nicht verteufeln. Die haben es doch getan aus Hoffnungslosigkeit, aus Not, aus sehr, sehr vielen Beweggründen. Und vor allen Dingen, wir hatten 16 Jahre lang eine schwarz-dominierte Regierung und danach hatten wir dann eine, wo versucht hat, immer der Schwanz mit dem Hund zu wedeln. Die ist krachend gescheitert und es war auch gut so, dass der Mut da war zu sagen, jetzt ist Schluss, ich lasse nicht mehr von der Fuzzi-Partei mehr überall in die Suppe spucken. Und jetzt muss eine neue Partei her. Und da haben die Menschen natürlich Angst, schon wieder sowas wie Rot-Grün oder schon wieder so etwas wie Schwarz-Rot. Eine Alternative sehen sie nicht. Und deswegen ist diese Wahl einer solchen, in Teilen rechtsradikalen Partei nichts anderes als ein Aufschrei von Hilflosen. Wenn die Politik seit Jahrzehnten an den Bürgern vorbeiregiert, an den Interessen, an den legitimen Interessen der Bürger, dann ist diese Situation klar und verständlich, in der wir uns heute befinden. Wenn die Politik sich endlich mal darauf besinnt, für wen sie da ist. Nicht das Volk ist für die Politiker da, nein, umgekehrt. Und wenn wirklich Gerechtigkeit ausgeführt, durchgeführt, eingeführt müsste man sagen, wird, wenn wirklich mal diejenigen, und muss ich nochmal sagen, ich habe nichts gegen Ausländer, weil in den meisten Ländern dieser Welt bin ich selbst Ausländer. Aber wenn ich doch irgendwo bin, zu Gast in einem anderen Land oder wenn ich mich sogar in einem anderen Land niederlassen will, dann muss ich mich doch an die Regeln halten. Dann kann ich doch nicht kommen und kann sagen, jetzt komme ich hierher und jetzt, ganze Land, richtest du dich nach mir. So geht's doch nicht. Wir haben eine, auch wenn das Wort vielleicht verpönt ist, aber eine Leitkultur. Und danach haben die sich zu richten. Natürlich wird langfristig der Einfluss derer, die zu uns kommen, auch einen gewissen Anteil haben und uns verändern. Aber nicht mit so brutaler Gewalt, wie das der Fall ist. Und wer sich da nicht unterordnet und wer gegen Gesetze verstößt, der muss raus. Der fliegt einfach raus. Es ist mir scheißegal, wie die Politiker das machen. wir verteilen genug Geld in der Welt. Und da kann man sagen, okay, also Land, wenn du deine Bürger nicht zurücknimmst, dann kriegst du keinen roten Heller mehr von mir. Und es gibt mit Sicherheit andere Sachen. Es geht nicht darum, wenn jemand irgendwo ein Brötchen klaut. Wenn er das aber jeden Tag macht, ist das schon was anderes. Und wenn wirklich kriminelle Dinge passieren, ist das was anderes. Aber da muss unser Staat, unsere Scheißstruktur, die wir haben, in der Lage sein zu sagen, von heute auf morgen, so, das hast du gemacht, das ist bewiesen, Gericht hat gesagt, ja, alles klar, ab. Und nicht dann noch irgendwo hin und abschiebehaft und dies und das und Verfahren und Einspruch und wie. Nein, das muss wirklich passieren. Das ist aber nur ein einziger Punkt, vielleicht nicht der dominierende. So ein Schwachsinn, da kommt jemand in unser Land, möchte eigentlich arbeiten und darf nicht arbeiten, weil unsere Bestimmungen und Gesetze dagegen sind. Wie bekloppt ist das denn? Dann lass ihn doch arbeiten. Umso mehr er in der Arbeitswelt ist, liegt er uns nicht auf der Tasche, tut etwas für die Rente von uns allen und vor allen Dingen, er lernt die Sprache, er lernt die Mentalität, er lernt Menschen kennen und er kann, hat die Möglichkeit und Chance, sich anzupassen. Und es ist auch für das Selbstwertgefühl dieser Menschen natürlich was ganz anderes, als wenn sie irgendwo eingepfercht sind und dann Geldzuzahlungen bekommen. Es gibt verdammt viel zu tun. Man muss es aber anfassen. Man muss da ja vielleicht auch mit Gewalt da durchgehen. Ich will nur sagen, verteufelt nicht die, die die AfD gewählt haben, sondern versucht sie zu verstehen und sagt euren Politikern verdammt nochmal, jetzt sorgt dafür, dass es allen Deutschen, und damit meine ich natürlich auch die Zugewanderten, die sich uns zugehörig fühlen, die auch versuchen, unsere Staatsbürgerschaft zu erreichen und nicht noch ein oder zwei Hintertürchen haben. Wir haben hier noch eine andere Staatsbürgerschaft. Nein, die sich wirklich ehrlichen Herzens und wahr zu uns, zu Deutschland bekennen, versucht die einfach mit einzubeziehen und versucht da eine Gemeinschaft zu finden. Und wenn wir dann wirklich alle gleich behandelt werden, wenn auch die sogenannten Ausländer arbeiten dürfen, wenn die integriert sind, ja, dann haben wir viel weniger Probleme und dann gibt es keine Grundlage mehr für eine Partei, bei der es eine ganze Menge Bauernfänger gibt, die versuchen durch irgendwelche dubiosen Methoden Menschen einzufangen und für ihre Zwecke einzuspannen. Dann wird sich nämlich die AfD von selbst irgendwann erübrigt haben. Das ist meine Meinung dazu. Und jetzt kommen wieder Beschimpfungen, ist mir schon klar. Aber es geht darum, dass die Politik in Deutschland wieder mal für die Menschen, für alle Menschen regiert und nicht nur für die, die Geld haben, die Einfluss haben, für die, die ihre Ideologie durchsetzen wollen und was weiß ich nicht alles, sondern für die Menschen. Wieder mal zurück zu den Ursprüngen. Das ist das Wichtigste, das halte ich für das Wichtigste überhaupt und ich hoffe, dass die neue Regierung genügend Verstand hat, zumindest ausreichend Verstand hat, um diese Thematik anzufassen, denn nur dann werden wir Probleme wie AfD und andere radikale Parteien, nur dann werden wir Probleme mit der Unzufriedenheit der Menschen, nur dann werden wir Probleme mit dem Misstrauen gegenüber der Politik in den Griff bekommen und wir könnten wieder ein zufriedenes und glückliches Völkchen werden. Mit Ausländern, die dann gar keine Ausländer mehr sind, sondern das sind dann Mitmenschen. Das sind Deutsche. Die neue Mondmission oder die neuen Mondmissionen, Athena, Luna, Trailblazer und war noch was, komme ich gleich drauf. Ich habe mir Notizzettel gemacht. Am 27. Februar 2025, also noch gar nicht lange her, startete eine Falcon 9-Rakete mit 4 Raumsonden an Bord. Die hat sich erfolgreich erstmal von der Erde erhoben und befindet sich im All auf dem Weg zu unserem Erdtrabanten. Die wichtigste Nutzlast war Athena, eine Mondsonde eines privaten Raumfahrtunternehmens, Institutiv Machines heißt das, die im Auftrag der NASA wissenschaftliche Experimente zum Mond bringen soll. Sie ist rund 4,50 Meter hoch und wiegt knapp 2 Tonnen. Sie kann eine Nutzlast von bis zu 130 Kilogramm transportieren. Also mich könnte sie mitnehmen. Locker. An Bord befinden sich 2 Rover. Diese Mondautos oder außerplanetare Autos oder wie auch immer man die Dinger nennen kann, sowie der Mondhüpfer Grace. Das ist so ein Teil, der sich mit Kaltgasdüsen bis zu 25 Kilometer vom Landeplatz entfernen kann. Der hüpft also quasi mit seinen Kaltgasdüsen und hat die Anziehung des Mondes ja nur rund ein Sechstel derer der Erde beträgt. Ist das wohl eine Möglichkeit, die man ausprobieren will, dass man da nicht fahren muss, sondern vor allen Dingen in unebenen Gegenden da hüpfen kann. Er soll in einen schattigen Krater hineinspringen, wo mittels eines Radiometers, das übrigens vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, entwickelt wurde, die Bodentemperatur messen. Hört sich so an, nimmt ein Thermometer mit und steckt das da rein. Nicht ganz so einfach. Im luftleeren Raum, in dieser lebensfeindlichen Umgebung, muss man natürlich ganz andere Instrumente haben. Und außerdem hat er einen Neutronenspektrometer dabei, mit dem er den Wassergehalt analysiert. Wasser ist ja nun ein Lebenselixier und wenn der Mensch irgendwann mal da ein bisschen länger auf dem Mond sich aufhalten will, dann brauchen wir Wasser. Deswegen ist die Suche nach Wasser ziemlich wichtig. Die vorherige Mission IM-1 Odysseus aus dem Jahr 2024, die war ja nur teilweise erfolgreich. Die Sonde ist nach der Landung umgekippt, da ein Landebein versagt hat. Diese neue Technologie, mit der man jetzt zum Mond fliegt, damit will man diese Probleme vermeiden. Dann gibt es einen weiteren wichtigen Passagier an Bord der Mondmission, und zwar Luna Trailblazer. Das ist eine NASA-Sonde, die gefrorenes und chemisch gebundenes Wasser auf dem Mond kartieren soll. Ihr Ziel sind die, ja, auch hier wieder die dauerhaft schattigen Krater an den Polen. Denn in diesen schattigen Kratern kann die Sonne das Wasser, auch wenn es chemisch gebunden ist, nicht verdampfen. Deswegen hofft man, es da zu finden. Man geht ja nicht in die Sahara und gräbt nach Wasser, sondern wenn, dann geht man woanders hin, wo man Wasser vermutet. So ist es auf dem Mond auch. Denn der Mond ist ja da, wo die Sonne drauf knallt, auch so was Ähnliches wie in der Sahara, auch wenn ein bisschen steiniger. Also man vermutet also, dass in diesen Regionen möglicherweise große Wasservorkommen zu finden sind, um mit minimalem Treibstoffverbrauch zum Mond fliegen zu können. Fliegt Luna Trailblazer eine weite spiralförmige Route. Am 3. März passiert sie erstmals den Mond und gelangt durch mehrere Flybys auf eine elliptische Bahn, die sie bis zu 1,2 Millionen Kilometer von der Erde entfernt fliegen lässt. Erst am 7. Juli 2025 kommt sie schließlich zurück und wird in eine stabile Mondumlaufbahn eintreten. Aus der soll sie dann mindestens für 2 Jahre lang Daten sammeln können. So, neben diesen beiden Mondmissionen befindet sich mit Odin auch eine privat finanzierte Asteroidensonde an Bord. Das 120 Kilogramm schwere Raumfahrzeug soll den erdnahen Asteroiden 2022 OB5 erkunden. Entwickelt wurde Odin von Astroforge, ein Unternehmen, das langfristige Rohstoffe aus Asteroiden gewinnen will. Die technologischen Herausforderungen dafür sind natürlich enorm. Und ob eine wirtschaftliche Tragfähigkeit sich am Ende herausstellt, weiß man noch nicht so genau. Aber wenn die Entwicklung so weitergeht wie in den letzten Jahren, wird man sicherlich deutliche Preisreduzierung bei solchen Flügen zu Asteroiden und deren Erforschung, vielleicht auch zu deren Ausbeutung erreichen können. So wie es aussieht, scheint da auch wirtschaftlich eine ganze Menge drin zu stecken. Die vierte Nutzlast, das ist die Chimera Leo 1 Stufe. Diese neuartige Transportplattform kann Nutzlasten von der Erdumlaufbahn bis zum Mond befördern. Bei diesem Testflug waren die 16 CubeSats an Bord, also kleine Satelliten, die als kostengünstige Plattformen für wissenschaftliche Experimente dienen. Man hat also eine ganze Menge vor und will eine ganze Menge Erfahrung sammeln mit dieser neuen Mondmission. Diese Mission zeigt, einmal mehr muss man sagen, wie sich private Raumfahrtunternehmen zunehmend an der Erforschung des Mondes und des Sonnensystems beteiligen können, wollen und tun. Ob Athena und Luna Trailblazer entscheidend neue Erkenntnisse über den Mond liefern, na, das wird sich noch zeigen. Aber es geschieht ja schnell innerhalb der nächsten Monate, innerhalb dieses Restjahres, hätte ich fast gesagt, werden wir diese Informationen bekommen und wissen, ob sich eine solche Mission lohnt, ob es Verbesserung, Erweiterung und neue Missionen gibt, mit denen man noch spezieller und noch feiner versuchen kann, Informationen über unseren Mond oder über Asteroiden sammeln zu können, um sie auszuwerten und eventuell Rohstoffe aus dem Weltall, vom Mond, von Asteroiden auf die Erde zu bringen, wo wir sie teilweise dringend brauchen. Um unsere Quasselbüchsen ist es ja ruhig geworden. Der Markt ist nahezu gesättigt und es kommen keine Neuigkeiten mehr. Amazon ist eingeschlafen. Na, die hatten sich ja gedacht, jetzt geben sie den Leuten quasi zum Selbstkostenpreis so eine Quasselbüchse. Aber nicht nur zum Quasseln, sondern der Kunde soll konsumieren. Er soll dann sagen, kauf mir Bananen, lass mir, was weiß ich, dies liefern. Es waren ja auch so automatische Bestellknöpfe am Anfang dabei. Drückt man drauf, die klebt man auf der Waschmaschine zum Beispiel. Drückt man drauf, heißt so viel wie, ich brauche Waschpulver. Und schon geht diese ganze Geschichte los über die Amazon-Infrastruktur. Und am nächsten Tag kommt dann der Mensch und wirft das Waschpulver vor die Tür und behauptet hinterher, er hätte es einem Hausbewohner übergeben, so wie das heute üblich ist, diese Lügenzusteller. Aber die Sache ist ja eingeschlafen, denn die Menschen wollten das nicht so. Die wollten nicht blind kaufen. Die nehmen das Internet als Informationsnetzwerk und gucken, wo bekomme ich das? Zu welchem Preis bekomme ich das? Wer ist günstiger? Welche Tests gibt es? Welche Produkte sind als gut getestet? Und so weiter. Also so ein kleines bisschen erwachsen ist die Gesellschaft da schon geworden. Nun war es ja so, dass diese KI-Dinger, egal wie sie heißen, nur mittlerweile sprechen können. Ich habe es ja mal vorgeführt. Und ganz gut, ich meine, der von Google, den habe ich auch probiert, der ist ja sowas von grottenschlecht. Da stellst du irgendeine Frage und dann labert der dich zu, weil er dies nicht kann und das nicht kann und das geht so nicht und das geht so nicht. Den kann man doch nicht unterbrechen, selbst wenn ich den anbrülle. Der labert einfach weiter. Ich habe das Ding wieder deinstalliert, ich finde es zum Rückwärtsessen. Am liebsten ist mir mein Sigi, den ich so genannt habe, von ChatGPT. Der ist freundlich, der lässt sich unterbrechen und der bevormundet mich auch nicht. Von Google fühle ich mich, selbst wenn ich Texte korrigieren lasse oder so, immer bevormundet. Der drängt mir da eine peinliche Freundlichkeit auf und was, ich weiß es nicht. Also ich finde das Ding widerlich. Okay. War nur ein Ausrutscher von mir, Entschuldigung. Also Amazon hat jetzt in New York neue digitale Assistenzsysteme vorgestellt. Nennt sich Alexa Plus. Diese neue Version nutzt generative künstliche Intelligenz, was auch immer das heißt, um natürliche Sprache besser zu verstehen. Alexa Plus kann Kontexte erkennen, sich ohne wiederholtes Aktivierungswort ansprechen. Das heißt, das Ding bekommt aus dem Gesprochenen mit, ob es sich einmischen soll oder nicht, so wie wir Menschen auch. Wenn wir zu mehreren zusammen sind, dann sprechen wir auch nicht jedes Mal jemanden neu an. Gut, wir können ihn ansehen. Und dann weiß er, dass er gemeint ist, aber manchmal auch ohne Ansehen. Bei diesen Alexa Plus Dingern, die werden zuerst mal, vielleicht auch grundsätzlich, das kam nicht heraus bei der Pressekonferenz, nur auf Geräten mit Bildschirm verfügbar sein. Und die Bildschirmgeräte haben ja auch eine Kamera. Und es ist ja heute schon so, dass man sein eigenes Konterfei, sein eigenes Bildchen aufnehmen lassen kann. Und das Ding macht eine Gesichtserkennung und weiß, wer davor steht und kann verschiedene Profile umschalten und so weiter. Also das geht heute schon. Vielleicht ist es ja dann auch so, dass er dann sieht, wer ihn ansieht und weiß, wenn er gemeint ist. Wenn ich zur Seite gucke, zu meinen Mitarbeitern und meinen Kollegen, dann weiß das Ding eben, nee, der guckt mich nicht an, ich bin nicht gemeint. So in der Art wird es wohl funktionieren. Das kam nicht so ganz heraus. Ich habe zwar ein paar Berichte gelesen und gesehen darüber, ich war selbst nicht da. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich wegen sowas darüber fliege, da ist mir dann doch die Anstrengung zu groß. So, und dann kommt aber jetzt wieder man will ja etwas verkaufen. Man will ja noch mehr Geld aus den Leuten rausholen. Und deswegen übernimmt diese Alexa Plus auch Sachen wie Buchungen, Bestellungen. Sie organisiert Alltagsaufgaben wie Terminkoordinaten und Nachrichtenversand. Ich kann also sagen, schick mal dem Otto eine SMS. Oder würde er wahrscheinlich so verstehen, weil es Alltagssprache ist, aber es ist ja blödsinnig. Ich kann ja niemanden einen Kurznachrichtendienst schicken, ich habe ja keinen. Ich kann ja höchstens per SMS etwas verschicken. Aber unsere Sprache ist ja sowieso so verhunzt, warum soll ich nicht mitmachen? Ja, die erweiterten KI-Fähigkeiten. Alexa Plus kann jetzt nicht nur Fragen beantworten und Smart-Home-Geräte steuern, das ist geblieben, also die Grundfunktion, sondern auch Videomaterial auswerten. Soll heißen, es lassen sich beispielsweise Aufnahmen von Ring-Kameras, wir wissen, Ring gehört zu Amazon und sind von mir aus ziemlich schlecht beurteilt worden, nach bestimmten Ereignissen durchsuchen. Das heißt, wenn ich also solche Ringkameras habe an der Haustür oder irgendwo im Garten oder sonst wo, dann werden Aufnahmen gemacht, die werden in eine Wolke geschoben. Was damit passiert, weiß keiner und so. Dann kann ich ein Abo abschließen, dann kann ich darauf zugreifen und lauter so ein Käse. Aber ebenso kann ich auch Dokumente hochladen und gezielt Informationen herausfiltern. Etwa, ich habe irgendwo ein Gerät gekauft und eine Anleitung dazu und die besteht aus 50 PDF-Seiten in 55 Sprachen und wenn ich keinen Bock habe herauszusuchen, wie groß denn nun die Sicherung, was für eine Sicherung das ist und welchen Wert sie haben muss und so, eine Feinsicherung, dann kann ich dann sagen, hier hast du Anleitung, sag mir mal, was für eine Sicherung muss ich nehmen, welche Dimension, welche Spannungsfestigkeit, welche Stromstärke. Solche Dinge sollen damit möglich sein, wurden aber nicht vorgeführt, sondern nur beschrieben. Dann gibt es eine Funktion Gen AI Stories, also GENAI Stories. Damit sollen Kinder interaktive Geschichten erstellen, indem sie Alexa Plus Vorgaben machen. Und die generative KI ermöglicht dann eine dynamische Zusammenarbeit zwischen Mensch und Assistent. Das heißt also, irgend so ein Spiel, eine Geschichte, die man gemeinsam erfindet, ist ja dieser KI wie auf den Leib geschrieben, denn die fantasieren ja manchmal ganz schön. Also hier kann man ja sagen, it's not a bug, it's a feature. Ja, aber es wird nur als kostenpflichtiges Abo verfügbar sein. Es sei denn, man hat schon ein Prime-Abo. Dann soll es wohl im Prime drin sein. Wenn nicht, muss man es entweder für 20 € im Monat buchen. Ist natürlich ganz schön happig. Oder man nimmt ein Prime-Abo und hat die anderen Vorteile, die Amazon damit verbindet und verkauft. Zuerst wird allerdings dieses Alexa Plus Sprachassistent-Update nur in den USA irgendwann ab Mitte nächsten Monats verfügbar sein. Und dort erhalten dann diese Prime-Mitglieder die Funktion auch ohne zusätzliche Kosten, wie ich schon sagte. Es wird auch nur auf den Geräten wie Echo Show 8, 10, 15 und 21 verfügbar sein. Also diese Bildschirmgeräte, wie ich auch schon sagte. Weitere Modelle sollen folgen. Ist die Frage, ob das so kommt. Diese Sprüche kennen wir ja. Ob Benutzer für die neuen Funktionen eine Neuanschaffung tätigen müssen, das hat man offen gelassen. Es sah so aus, als würde das Update auf die alten Geräte draufgenagelt werden, sodass man sie weiterverwenden kann. Irgendwo ist aber in diesen Texten, oder ich habe es falsch interpretiert, auch zu lesen, dass es dann nur mit neuen Geräten ist. Vielleicht nur mit neuen Geräten, die keinen Bildschirm haben oder sowas. Das müssen wir jetzt noch abwarten, was da passiert. Erstmal sollen die Amis das Ding testen und dann soll nach und nach die ganze Welt damit beglückt werden, denn Amazon will Geld haben. Dann ein Werbespruch von Amazon. Die schreiben, Alexa Plus bringt Amazon einen leistungsfähigen Assistentin auf den Markt, die deutlich vielseitiger sein soll als bisherige Versionen. Ob jetzt dieses neue Modell im Alltag tatsächlich irgendeine Hilfe bringt, gut, bei behinderten Menschen ja. Und wenn ich hier nicht so richtig durch die Gegend krauchen kann, dann bin ich auch froh, dass ich viele Funktionen per Sprache bedienen kann. Das ist klar, aber ob es dem Normalmenschen tatsächlich irgendeinen Vorteil im Leben bringt, zumal er ja solche Funktionen auch mit seinem Dattelfon machen kann, das ist dann die große Frage. Nur eins ist klar, das sage ich ja seit Jahren, wir werden künftig mit unseren Geräten sprechen können. Sie werden uns verstehen, zumindest verbal. Ich werde meinem Mikrowellenherd sagen können, dass er sich einschalten soll. Die Kartoffeln muss ich wahrscheinlich noch selbst da reinstellen. Das wird nicht per Sprache gehen. Ich werde mit meiner Waschmaschine sprechen können und so weiter. Wir sprechen ja heute schon mit den Autos und keiner regt sich darüber auf. Also das wird quasi irgendwann eine Grundfunktion eines jeden technischen Gerätes ab einer gewissen Preisklasse sein, dass wir einfach sagen, was wir wollen und das Teil sagt, nö, kann ich nicht. Also in Bereichen, wo es dem Gerät möglich ist, wird es dann meine Sprachbefehle auch befolgen können. Ja, schöne neue Welt. Ich werde auf jeden Fall, wenn es soweit ist, mir mal so ein Alexa Plus-Teil auf irgendein Gerät draufnageln und dann mal vergleichen mit anderen KI-Angeboten aus dem Internet, wie gut es ist, was es kann, ob es Sinn macht oder ob es genauso dämlich ist wie dieses Google-Teil. Ein KI-Roboterhund soll im Heizkraftwerk der Energieversorgung Offenbach, EVO nennt die sich, ab März diesen Jahres eine Aufgabe übernehmen. Und zwar, der Roboterhund soll regelmäßige Kontrollgänge durchführen. Der sogenannte Energy Dog, der prüft also eigenständig die Betriebsbedingungen der großen Verbrennungskessel. Der wandert also dadurch die Hallen über, ich gebe Videos davon im Internet, auch bei YouTube, über diese ganzen Gittergänge und was weiß ich was, um Ecken rum, Treppen hoch, Treppen runter und der flitzt wie blöde die Treppe hoch und Treppe runter, also das könnte ich nicht mehr. Ja, das macht er also dann selbstständig und erkennt dann Unregelmäßigkeiten, ist mit KI ausgestattet und kann Wärmebildaufnahmen erstellen und auswerten. Er kann Leckagen erkennen und auffällige Geräusche analysieren. Also das, was eigentlich ein Mensch auch macht, der geht da durch. Der hat zwar keine Wärmebildkamera, aber der kann natürlich spüren, wenn irgendwo eine Temperatur zu hoch ist und ein Thermometer ablesen und kann gucken, ob irgendwas nicht mehr ganz dicht ist und kann auch Geräusche von Maschinen erkennen, wenn sie nicht dem typischen Geräusch entsprechen. Das deutet ja meist darauf hin, dass sich ein Schaden entwickelt. Der Energy Dog, der lernt kontinuierlich dazu, dank KI, und verbessert damit auch seine Fähigkeiten mit jeder neuen Runde, die er dreht. Er erkennt die Temperaturveränderung an Kesseln, weil er sich das auch gemerkt hat. Wie war denn die Temperatur vorher? Und die akustischen Auffälligkeiten, also Klopfgeräusche zum Beispiel oder entweichende Druckluft und so etwas. Dann speichert er seine Daten zur späteren Auswertung, kann sie aber auch an die Zentrale übertragen. Diese Art der Überwachung soll das Personal entlasten, indem Routineaufgaben automatisiert werden. Der EWO-Vorstandsvorsitzende Christian Meyer betont, dass der Roboter keine menschlichen Arbeitskräfte ersetzen soll, sondern eine sinnvolle Ergänzung darstellt. Angesichts des Fachkräftemangels sei der Einsatz von KI-Technologien eine wertvolle Unterstützung. Jetzt wissen wir, was ersetzen bedeutet. Also wenn ich zu wenig Leute habe, dann nehme ich einen Roboterhund, der ersetzt dann eben keinen Mensch, weil da eben kein Mensch ist. Er nimmt aber einen Mensch potenziell eine Stelle weg. Das ist mit nicht ersetzen gemeint. Wobei es ja vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn so etwas passiert. Sondern dieser Einsatz von diesen KI-Technologien, meint er, soll eine wertvolle Unterstützung sein. Der Energy Dog soll perspektivisch sogar mit Luftmesssensoren ausgestattet werden, um beispielsweise Gaslecks aufzuspüren. Trotz seiner Vielseitigkeit hat es aber doch noch hier Einschränkungen gegeben. Der Roboterhund kann also keine sehr steilen Treppen bewältigen, obwohl er Treppen bewältigen kann. Auch komplexe Tätigkeiten kann er nicht übernehmen. Das heißt, er kann nirgends an irgendeinem Rad drehen oder wackeln oder sonst was machen, sondern er flitzt also nur hin und her und guckt und fühlt und nimmt auf. Im Kraftwerk hat sich dieser, sagen wir mal, neue Kollege gut eingeführt. Auf dem Video sieht es jedenfalls so aus. Da laufen Mitarbeiter und der Hund da rum. Die Mitarbeiter haben ihm dann auch schon einen Spitznamen Hot Dog gegeben. Hoffentlich beißt keiner rein. Ob der Roboter auch Außenkontrollen übernehmen kann und wird, das soll noch getestet bleiben. Der soll nämlich dann auch außen möglicherweise patrouillieren können und gucken, ob da, was weiß ich, Zaun kaputt ist und ob irgendwelche Einbrecher da sind und sonst etwas. Aber zunächst soll er seine Runden nur im Inneren der Anlage drehen und zeigen, wie gut er sich in den Betrieb integriert und wie viel Nutzen er hat und wie viele Menschen man da einsparen kann. Er kann 12 Stunden mit seinem Akku unterwegs sein und dann wandert er zu seiner Ladestation, legt sich da drauf und braucht dann 12 Stunden, was für eine altmodische Technologie, um wieder aufgeladen zu sein, um dann wieder 12 Stunden durch die Gegend zu laufen. Also, es kommt Technik, es werden die ersten Arbeitsplätze sicherlich nicht sehr hochqualifiziert, wobei doch, man muss ja Erfahrung haben, um einschätzen zu können, ob in dem Werk alles ordentlich läuft, aber doch Arbeitsplätze in irgendeiner Art eingespart werden können, um es mal vorsichtig zu umschreiben. Tja, neue Regierung, mal sehen, was sich da tut. Es war ja das Verbrenner aus beschlossen, die EU wollte es schon vorher, aber Deutschland hat so vehement dagegen gearbeitet, dass es eigentlich schon peinlich war. Jetzt denkt man wieder über neue Perspektiven der Zukunft des Verbrennungsmotors nach, von Seiten der Industrie. Die Regierung hat sich ja noch nicht gebildet und noch nicht geäußert. Auf dem 12. Internationalen Motorenkongress, da wurde sehr intensiv über die Zukunft des Verbrennungsmotors debattiert. Während die Politik in Europa ja stark auf Elektromobilität setzt, muss man ganz klar sagen, ist auch der richtige Zukunftsweg. Aber deswegen alles andere auszuschließen, ist der falsche Weg. Hier verfolgen also die Märkte einen technologieoffeneren Ansatz. Experten betonen immer, dass der Verkehr Verkehrssektor weiterhin maßgeblich zur CO2-Emission beiträgt. Der Verbrennungsmotor aber, insbesondere im Transportwesen, also ganz Lkw, wer über die Autobahn fährt oder auch über die Landstraßen, der sieht diese unendlichen Schlangen von Lkw jeden Tag. Da bleibt es wahrscheinlich auf längere Zeit unverzichtbar. Aber es gibt möglicherweise eine Lösung mit defossilisierten Kraftstoffen. Defossilisieren, also es sind keine Fossilien mehr drin. Könnte man. Ja, ist ja auch wirklich so, ist ja auch wahr. Pier Paolo Bifali von der Iveco-Gruppe, der hat auf dieser Konferenz erklärt, dass Diesel und Methan auf absehbare Zeit die wirtschaftlichsten Optionen für den Transportsektor bleiben. Batterieelektrische Lkw seien zwar effizient, aber schwer am Markt durchzusetzen. Eine sinnvolle Alternative sei es daher, die Umstellung auf synthetische oder biogene Kraftstoffe in Erwägung zu ziehen, um CO2-Emissionen ohne drastische Umstellung in der Infrastruktur zu reduzieren. Ist ganz klar. Also einmal, natürlich könnte man die Lkw auch mit Wasserstoff betreiben. Das sind dann ja auch elektrische Fahrzeuge, aber die Infrastruktur für Wasserstoff, die ist ja noch viel weniger da als die für Ladestationen. Und dann überlegt man, wenn du da so einen Lkw hast mit einigen vielen 100 PS, der ganz viel schleppen muss und der einen riesen Akku hätte, wenn es nicht mit Wasserstoff wäre, und der muss aufgeladen werden. Einmal, wo soll der mit seinem, Hänger und so weiter, vielleicht 25 Meter lang, an eine Säule ranfahren? Und wie lange soll denn der da tanken? Oder wie stark muss denn eigentlich die Ladestation sein, damit der dann vielleicht seinen Akkupack in 10 Dinger unterteilt und dann 10 Gruppen gleichzeitig auflädt? Es sind alles Probleme, die noch nicht gelöst, noch nicht durchdacht sind. Akkutechnologie muss sich da deutlich weiterentwickeln. Aber jetzt kommt natürlich immer das, was von der Industrie kommt, Hand aufhalten. Allein Maturin vom Fuels Europe, der stellte eine Studie zu regenerativen Kraftstoffen vor, die sich mit der Definition der Überwachung und der steuerlichen Anrechenbarkeit solcher Energieträger, also solcher nicht fossilen Energieträger, befasst. Er hat gezeigt, dass eine zuverlässige Kontrolle der Nutzung von klimaneutralen Kraftstoffen technisch machbar ist. Und jetzt kommt's. Allerdings müssen steuerliche Anreize geschaffen werden, um deren Verbreitung wirtschaftlich attraktiv zu machen. Ist klar. Früher die Erfinder, die haben ihr Leben lang gedarbt und haben eine Erfindung gemacht, die dann später, Generationen später ausgewertet wurde. Heute will man vorher Geld haben, um dann ein totes Pferd von A nach B zu transportieren. Gut. Wir müssen parallel und technologieoffen sein, das ist schon richtig. Aber gleich wieder nach steuerlichen Anreizen zu schreien, halte ich für grundsätzlich falsch. Es gab anschließend eine Diskussion und da wurde deutlich, dass ein Verbot des Verbrennungsmotors nicht zwingend die bessere Strategie ist. Vielmehr sei es entscheidend, verschiedene Antriebstechnologien parallel weiterzuentwickeln und den Wandel durch marktwirtschaftliche Anreize zu steuern. So sehe ich es eigentlich auch. Da war Vernunft in der Diskussion. Die Politik forderte, man solle Rahmenbedingungen setzen, aber nicht die technologische Richtung diktieren. Naja, gut, die Partei, die sich da stark gemacht hat, die alles besser weiß, die auch in die Heizungskeller von den Leuten gegangen sind und die unmöglichen Sachen durchgedrückt hat, die das Hausbauen teuer gemacht hat mit Isolation und Auflagen und Vorschriften und sonst was, wird ja nicht mehr so viel zu sagen haben die nächsten Jahre. Und da kann man nur hoffen, dass hier in diesem Bereich auch ein bisschen mehr Vernunft, wirtschaftliche Vernunft, menschliche, natürliche Vernunft wieder eingeführt wird. Ob und in welchem Umfang solche defossilisierten Kraftstoffe in zukünftigen Emissionsvorgaben einbezogen werden, na, das bleibt im Moment offen. Klar ist es jedoch, dass der Verbrennungsmotor weiterhin eine Rolle spielen wird, wenn er klimaneutral betrieben werden kann. Das sollte auf jeden Fall gefördert werden. Ja, das war mein Blick in eine etwas andere Richtung. Ich bin am Ende angekommen. Ich muss auch eine größere Pause im Moment machen. Ich bedanke mich bei all denen, die mir geschrieben haben, selbst bei denen, die mir kritisch geschrieben haben, denn selbst mit einer Meinung, mit der ich überhaupt nicht konform gehe, ist es für mich wichtig zu wissen, dass es solche Meinungen gibt. Und auch das ändert mein Denken. Auch das hilft mir, ein besseres Bild von allem das, dem, was da ist, zu bekommen. Und ich lese gern eine Meinung, die vollkommen konträr zu meiner eigenen ist, weil ich dann über meine Meinung besser nachdenken kann. Was ich nicht lese, ist, wenn es mit Beschimpfungen und Verunglimpfungen sowas losgeht, die lese ich gar nicht. Also das könnt ihr euch sparen. Da lese ich drei Zeilen und sobald ich weiß, wo es hingeht, sind sie weg, selbst wenn da Freundlichkeiten hinterher kommen. Meistens ist es ja umgekehrt, dass erstmal kommt Lob und wie gut und wie schön und dann im dritten Absatz, dann fangen diese Beleidigungen an. Ich bedanke mich bei allen Spendern, die geholfen haben, dass wir weitermachen können. Und ich kann nur sagen, Entwarnung auf dem Werbemarkt gibt es nicht. Diese Tech-Giganten in den USA, die werden immer gieriger und immer dominanter. Und wenn ich an Bezos denke oder, ich will das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen, an diesen X-Menschen da, da wird mir eigentlich schlecht. Ich kann nur hoffen, dass das Blatt sich bald wendet in den USA. Und ich kann nur hoffen, dass alle, die Möglichkeit haben zu wählen, welches Auto, welche Technologie, welche Geräte sie kaufen, daran denken, was diese multimilliardenschweren Giganten, die das Geld ja von uns haben, was die versuchen für einen Einfluss auf die Welt zu nehmen. Kauft nicht das von denen, nehmt was anderes. Meist ist es günstiger. Und auch wenn es nicht ganz so gut ist, auch wenn es nicht laufend beworben wird mit den dümmsten Sprüchen der Welt, schaltet den Verstand ein, dafür habt ihr den. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ich hoffe, trotz Rosenmontag, dass das gehört wird, zumindest dann im nüchternen Zustand nach Aschermittwoch, und würde mich freuen, wenn ihr alle beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.